Schluss mit gestern. Die SPD will in die neue Zeit. Dafür hat sie neue Vorsitzende gewählt. Zum ersten Mal im Doppelpack und nicht aus der ersten Reihe. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Oder ist die neue Zeit die Sehnsucht nach der alten, der Vor-Schröder-Zeit? Denn vieles, was auf dem Parteitag beschlossen wurde, um die Zukunft der SPD zu retten, das kennt man. Vermögensteuer, Überwindung von Hartz IV, Aufhebung der Schuldenbremse. Trotzdem will man weiter gemeinsam mit der Union regieren. Linksruck in der SPD. Was hält die GroKo aus? Unser Thema heute in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Reinhold Robbe ist bei uns, seit 1970 SPD-Mitglied. Von 1994 bis 2005 gehörte er dem Bundestag an, war da Sprecher des Seeheimer Kreises. Das ist der rechtere Flügel der SPD, auch zur Zeit der Hartz-IV-Reformen. Bis Mai 2010 war er Wehrbeauftragter, jetzt arbeitet er als Politikberater. Ich begrüße Manon Luther, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos. Sie studiert Jura und ist in Braunschweig auch in der Kommunalpolitik aktiv und war auch auf dem SPD-Parteitag natürlich. Sanna Rösner, sie ist Bundesvorsitzende des Verbandes Die Jungen Unternehmer und selbst ist sie designierte Nachfolgerin der Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser und Sohn GmbH. Das ist der väterliche Betrieb in Müdelsheim in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Und Albrecht von Lucke ist bei uns, Politikwissenschaftler und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend. Frau Luther, Nikolaus war nichts mit GroKo aus. Vorher wurde ja getwittert, Nikolaus, GroKo aus. Das war auch von Seiten der Jusos, war das sowas, so ein Schlagwort. Könnte doch sein, dass man auf dem Parteitag sagt, wir steigen da aus. Jetzt war das aber nicht mehr so. Man bleibt in der Großen Koalition. Sind Sie enttäuscht?
Nein, enttäuscht bin ich nicht, weil man muss ja sagen, auch wenn wir Jusos immer gesagt haben, wir sind keine Fans der Großen Koalition, wir kritisieren die nicht nur aus tagespolitischen Aspekten, sondern vom Grundsatz her, weil wir glauben, dass sie die Ränder an sich stärkt. Trotzdem haben wir gesagt, wir sind in der GroKo, daran kann man nichts ändern. Und man muss jetzt erstmal sagen, wie geht man damit um, auch geordnet um. Wir haben kein Ziel, jetzt einfach aus dem fahrenden Zug rauszuspringen, sondern wir wollen, dass geordnet jetzt die Frage sich gestellt wird, was wollen wir jetzt noch machen, was wollen wir in dieser Regierung noch durchbringen, was würde auch diese neue SPD, die Sie gerade jetzt hier genannt haben, was wollen wir mit dieser neuen SPD in der GroKo noch umsetzen. Und ich finde, da sind gute Punkte genannt worden zum Thema Klimaschutz, zum Thema Mindestlohn und zu den Investitionen, wo man sagen muss, das sind Punkte, wenn wir das durchkriegen, dann lohnt es sich auch in der Großen Koalition zu bleiben. Wenn nicht, dann muss man auch sagen, haben wir keine Angst vor Neuwahlen, aber erstmal muss man jetzt gucken, was auch die Große Koalition, was jetzt auch die CDU dazu sagt, also wie sie sich verhalten wird.
Also geordnet, das klingt auf einmal so fast schon brav von den Jusos, wo sie doch vorher gesagt haben, lassen Sie uns doch damit aufhören. Also das würde ich schon gerne noch mal hinterfragen. Warum sagen Sie nicht, es wäre eigentlich konsequent gewesen, da Schluss zu machen?
Ja, weil es natürlich auch eine Verantwortung gibt, für die neue Spitze jetzt nicht alles über Bord zu werfen, sondern sich die Frage zu stellen, was macht jetzt die SPD? Und ich glaube, da muss man auch sagen, auch wenn wir sie grundsätzlich kritisieren, sind wir in der Situation, die GroKo, die gibt es. Und da können wir jetzt nicht auch einfach unverantwortungsvoll mit umgehen und machen, was wir wollen. Aber es ist halt auch so, die GroKo ist kein Selbstzweck. Also wenn wir dann feststellen, mit der CDU lässt sich nicht, einfach nichts machen und man wird da keine neuen großen Projekte mehr anstoßen können, dann ist das, hat das Bündnis an sich auch keinen Sinn mehr. Aber erstmal muss man gucken, gibt es noch einen Zweck für diese Große Koalition?
Mhm. Herr Robbe, also am Anfang ziemlich viel Aufregung vorher, dass das Duo eventuell sagen könnte, Schluss mit der Großen Koalition. Sind Sie erleichtert, dass man doch jetzt so ein bisschen vernünftig und geordnet, wie Frau Luther das sagte, dann doch sagt, okay, wir bleiben da erstmal drin?
Naja, ich war schon einigermaßen überrascht, dass der Parteitag insgesamt dann, wenn man so will, doch diese Integrationskraft hatte. Und die GroKo-Kritiker unter dem Strich und als Ergebnis doch ein wenig versöhnt hat mit denen, die dazu gehöre ich auch, die gesagt haben, diese Koalition hat im Prinzip gute Arbeit gemacht. Und es liegen noch einige wichtige Themen vor uns, die auch bis zum Ende der Koalition erledigt werden müssen. Und es gibt im Grunde keinen vernünftigen Grund und keinen nachvollziehbaren Grund, auch für die Öffentlichkeit hier auszusteigen an der Stelle. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir jetzt diese Situation haben. Im Übrigen glaube ich auch nicht, dass es zu einem vorzeitigen Ende der Koalition kommen wird, weil Grundrente und andere Themen noch abgearbeitet werden müssen. Auch das große Klimapaket, das ist eine Geschichte, die wir nicht einfach so in alleiniger Verantwortung im Bund machen können, sondern da reden auch die Länder mit. Also komplizierte Zusammenhänge, die auch ihre Zeit bedürfen.
Aber das Team, das dafür stand, eben weiterzumachen in dieser großen Koalition, Olaf Scholz und Clara Geiwitz, die sind ja nun mal nicht gewählt worden.
So ist es. Das waren auch meine Favoriten. Ich mache da überhaupt keinen Hehl aus meinem Herzen und meiner Grundüberzeugung. Aber natürlich muss man auch demokratisch und sportlich dann mit diesem Ergebnis umgehen. Und ich sage immer, Wahlergebnisse muss man akzeptieren und soll sie weniger kommentieren.
Mhm. Mal gucken, aber was das dann wirklich heißt. Frau Röser, welches Signal geht für Sie als Unternehmerin von diesem Parteitag aus? Alle haben kommentiert, die SPD rückt jetzt nach links. Sehen Sie das auch so? Oder ist das so für Sie sowas, das ist sowieso die SPD, die für mich eigentlich, die ich sowieso nicht wähle als Unternehmerin?
Also ich muss schon sagen, also der Slogan Neustart, den sehe ich hier nicht, weil es einfach viele Themen sind, die rückwärtsgewandt sind oder auch von vorgestern viele Konzepte. Das Thema Vermögensteuer wurde wieder aufgegriffen, Tempolimit bei 130. Und. Das heißt, sind alles Themen, die und auch Konzepte, die keine Wirtschaftspolitik verfolgen. Und wenn wir uns zurück überlegen, damals noch unter Gerhard Schröder, war die SPD wirklich erfolgreich. 1998 über 40% der Wählerstimmen. Und momentan sackt die SPD wirklich ab. Und da muss man sich überlegen, ist diese Orientierung immer weiter nach links die richtige Richtung? Und wir sehen natürlich auch von Seiten der Jusos sehr linkspopulistische Themen und Forderungen, die der SPD nicht gut tun. Und man sieht auch von den Wählern, dass sie das Ganze nicht unterstützen und befürworten, sonst würden sie nicht zwischen 11% und 15% wanken gerade momentan, sondern wären bei ihrer alten Stärke.
Was ist denn für Sie eine linkspopulistische Forderung?
Also das ganze Thema zum Beispiel Vermögensteuer, dass man nicht den Soli komplett abschafft, die ganzen Themen Mietendeckel hier in Berlin, was wirklich ein radikales Versuchsprojekt jetzt momentan ist, die Enteignungsdebatten, Kollektivierung, das ist für mich wirklich so ein Rollback zum Sozialismus. Und das ist absolut die falsche Richtung. Und ich als Unternehmerin muss sagen, ich finde hier keine wirtschaftspolitischen Themen, obwohl wir uns wirklich auf das Erwirtschaften fokussieren müssen und nicht um das Umverteilen.
Okay, Herr van Lucke, was würden Sie sagen? Welches Signal geht von diesem Parteitag aus? Ist das ja wirklich eine Profilschärfung? Ist das ein Linksruck? Wenn Sie hören, was Frau Röser dazu sagt, aus Sicht der Unternehmer, ist das linkspopulistisch? Wie beurteilen Sie es?
Das muss die Vertreterin der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer sagen. Das ist ihr Job. Das wird ihr die SPD nicht sonderlich krumm nehmen. Es ist natürlich schon amüsant, alleine beispielsweise eine Vermögensteuer, die das Bundesverfassungsgericht ja keineswegs als rechtswidrig deklariert hat, sondern bloß gesagt hat, man muss es anders regeln. Sie ist ja keineswegs weggewischt worden. Das heißt also, das bereits als einen großen Einschnitt in die Wirtschaftsfeindlichkeit zu sehen oder Wirtschaftsfreundlichkeit halte ich für leicht gewagt. Aber etwas viel Gravierenderes ist, glaube ich, entscheidend. Der große Linksruck. Der richtige Linksruck, und das ist ja das eigentlich Bemerkenswerte, von dem man nach der Wahl von Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans ja ausgegangen war, das ist ja das eigentlich spannende Phänomen. Weil alle davon ausgegangen sind, damit wird ein Stück weit auch der untergründige Slogan, jetzt aber harte Prüfung, maximale Forderungen, möglicherweise auch sehr schnell raus aus der Großen Koalition, all das ist auf diesem Parteitag vollkommen ausgeblieben, aus einem entscheidenden Grund. Wir haben es ja auch gerade gehört, die Juso-Vertreterin, ist in einer Weise geneigt zu sagen, also nichts dergleichen hätten sie vor wenigen Wochen gesagt. Lasst uns bloß drinbleiben, wir prüfen, wir klären das und wir erleben genau, wie die Klärungsversuche laufen werden. An einem Beispiel ist deutlich zu machen. Zum Beispiel wird völlig vernünftigerweise gesagt, wir müssen eine Erhöhung des Mindestlohns machen. Der Kompromiss, der jetzt gefunden wurde auf dem Parteitag, dieser Mindestlohn, den man irgendwann auf 12 Euro, die Jusos sagten sofort, wird perspektivisch jetzt geprüft. Was ist die Konsequenz? Er wird in einem Evaluationsverfahren von Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, der in einem großen Versöhnungsakt, extra zu seinem Zweck wurde ein weiterer Platz im Parteivorsitz geschaffen, wird geprüft. Das heißt, es wird alles sukzessiv, wenn irgend möglich, auf die lange Bank geschoben, auf einem entscheidenden Grund. Der SPD ist in Gänze, übrigens auch den Jusos, der Schreck derartig in die Glieder gefahren, nach der faktisch Selbstenthauptung der Gesamtpartei, weil das Establishment beseitigt wurde. Jetzt will man die Partei, ich verstehe das übrigens auch, ich will das gar nicht kritisieren, das ist ein reiner Befund, man will sie auf Kurs halten. Und das ist der Befund.
Also, das möchte ich ja mal doch weit von uns weisen und auch ganz klar sagen, also ich sitze hier und verteidige auf gar keinen Fall jetzt weiter so mit der GroKo. Wir müssen jetzt einfach nur, wir sagen ja ganz klar, es gibt hier harte Forderungen, Mindestlohn, 12 Euro, Investitionsprogramm. Da muss die CDU sich jetzt erstmal bewegen. Und wir verteidigen jetzt nicht und sagen, ach ja, wir müssen jetzt weiter so, wir müssen jetzt erstmal prüfen. Auf gar keinen Fall. Und das ist ja gerade der Unterschied. Vorher gab es ganz oft Gespräche mit der großen mit der CDU und da wurde gesagt, ja, alles ergebnisoffen, wir gucken mal. Und es war eigentlich nämlich nicht ergebnisoffen. Man wollte ganz klar in der großen Koalition bleiben. Ich traue diesen beiden neuen Vorsitzenden tatsächlich zu, dass sie das ergebnisoffen machen werden und sich das Papier, was wir dort verabschiedet haben auf dem Parteitag, zu Herzen nehmen und sagen, wenn wir das wirklich mit der CDU nicht machen können, dann machen wir es nicht. Das ist halt das Ding, dass man
die CDU das machen. Warum?
Ja, das ist, weil wir hoffen, dass die CDU auch noch Gestaltungswillen vielleicht in dieser großen Koalition hat und wenn dann möglicherweise vielleicht auch Punkte hat, das weiß ich nicht, das weiß die CDU besser, aber wenn die CDU jetzt gar keinen Gestaltungs mehr hat für die nächsten 2 Jahre und einfach sagt, ja, wir müssen jetzt auch nicht mehr drüber reden, dann hat sich das auch mit der großen Koalition.
Ja, aber es gibt ja einen bestehenden Koalitionsvertrag und an den sollte man sich ja auch halten. Natürlich kann man darüber sprechen, aber ich sage mal, den Wählern, die ja praktisch die große Koalition gewählt hat und die Punkte, die im Koalitionsvertrag stehen. Man muss ja auch irgendwo mal vertrauen und auf die Worte bauen können. Und wie gesagt, also es wurde sehr massiv auch dieser
genau
Linksruck
das, was wir jetzt tun.
Praktisch in dem Vorwahlkampf vor dem Parteivorsitz geschürt und besprochen. Und jetzt muss ich sagen, sieht es aus, wie der Tiger ist hochgesprungen und als Bettvorleger wirklich gelandet.
Sie können doch erleichtert sein, Frau Röser.
Vernünftige Stimmen in der SPD,
da bin ich auch froh. Herr Robert, trauen Sie diesem neuen Duo Esken-Borjans, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben in der Regierung wie Olaf Scholz. Trauen Sie denen zu, dass sie das verhandeln, dass sie gerade diese Punkte umsetzen, die bis jetzt die SPD nicht umgesetzt hat?
Also ehrlich gesprochen kenne ich die beiden neuen Vorsitzenden nicht genug, um diese Frage beantworten zu können. Aber ich glaube, der Ball, wenn man das mal in der Fußballersprache jetzt sagen darf, der liegt im Augenblick im Feld der SPD-Fraktion. Und das ist nach meiner Einschätzung auch das eigentliche Kraftfeld jetzt innerhalb der SPD. Das heißt, dort sind die Experten, dort ist der Sachverstand. Und wenn ich mir heute so erste Äußerungen von maßgeblichen Fraktionsvertretern anhöre aus dem Haushaltsausschuss, die sagen, wir nehmen natürlich die Beschlüsse des Parteitages mit und fühlen uns auch daran gebunden und meine es auch ganz ernsthaft mit der Umsetzung, aber natürlich müssen wir uns auch anhören, was die Unionsseite dazu zu sagen hat. Und da gibt es ja auch einige Forderungen, sprich Reform der Unternehmenssteuer etc. pp., also eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen. Und ich glaube, da muss man erst einmal ganz nüchtern abwarten, wie die ersten Gesprächsrunden verlaufen.
Frau Eskens Standing als Teil der Fraktion war nicht besonders groß in der Fraktion. Die Fraktion stand eher hinter Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Das ist doch nicht einfach.
So ist es. Einfach kann es auch nicht sein in dieser schwierigen Situation. Aber ganz offen gesprochen, auch die Protagonisten müssen sich natürlich erst einmal kennenlernen. Das ist auch eine menschliche Angelegenheit. Ich glaube, Herr Borjans und Frau Kramp-Karrenbauer kennen sich ein wenig aus Saarländer Zeiten. Aber ansonsten, wie gesagt, muss auch erstmal das Menschliche stimmen. Und dann kann man gucken, wie es mit den Inhalten weitergeht. Ja. Und das geht nicht von gleich auf jetzt. Da braucht man schon ein wenig Geduld, auch wenn die Jusos, was ich ja verstehen kann, das lieber alles gleich sofort geklärt hätten und auch Antworten hätten. Aber das sind hochkomplizierte Fragen. Insbesondere mein Hinweis von vorhin, wenn es um Bund-Land-Länder-Dinge geht, wo alle mitreden wollen, da brauchen wir einfach Zeit.
Ja, Herr von Ruck, wie stabil ist denn dann diese große Koalition?
Die kann ungemein stabil sein. Vielleicht ist sie sogar durch diesen Parteitag stabiler geworden als davor. Und das ist doch die eigentliche Ironie. Es haben auch vor allem, wir hören es ja Ihrem Wort dort an, es sind ja fast genau die gleichen Sätze, die Kevin Kühnert gesagt hat. Wir prüfen jetzt, wir machen das Ergebnis offen. Es gibt eine ungemeine Bereitschaft der Linken innerhalb der SPD, begriffen zu haben, dass sie ohne die Fraktion Scholz, ohne das, was man davor als Partei-Establishment regelrecht einen Kopf kürzer gemacht. Denn es standen ja alle hinter Clara Geiwitz und Olaf Scholz. Das ganze Establishment ist durch diese Wahlniederlage düpiert worden. Und man hat plötzlich begriffen, wenn wir alleine plötzlich die Politik bestimmen werden und gar noch rausgehen aus der Koalition, dann ist unweigerlich das die Konsequenz, was Kevin immer verhindern wollte, Kevin Kühnert, dass man nämlich den Laden kaum mehr wiedererkennen kann. Plötzlich ist der Umschlag da, man begreift, das war der stehende Satz, mit dem Kevin Kühnert gegen das Eintreten in die Große Koalition optiert hat, dass von dem Laden noch etwas übrig bleibt. Die SPD weiß momentan ganz genau, wenn sie in Neuwahlen ginge, bliebe von der SPD fast nichts. Und deswegen nur an einem
Beispiel. Oder sie hat jetzt gerade durch den Parteitag besonders ihr Profil geschaffen.
Weil die Alten haben es ja auch. Haben Sie den Eindruck, dass irgendjemand, mit wem wollten Sie jetzt in einen Wahlkampf eintreten? Mit welchem Spitzenkandidaten?
Das entscheidet dann die Partei. Ich möchte aber auch was ganz anderes, was Sie
jetzt gesagt haben. Das wäre doch eine spannende Frage. Wen wollten Sie jetzt aufstellen?
Also das ist jetzt nicht meine Entscheidung, wie ich jetzt hier sitze,
zu entscheiden werde.
Nein, weil das wird sich ja auch zeigen. Wir haben noch nicht 100 Tage, die sind noch nicht mal 100 Tage im Amt und Sie sagen jetzt, ich soll mich jetzt dafür eine Person entscheiden, die da reingeht. Das kann ich jetzt nicht. Die Frage ist aber, weil ich möchte jetzt schon mal darauf hinweisen, dass sich hier grundlegend widersprochen wird, wenn man zum einen sagt, der Tiger ist nicht weit genug gesprungen und die Partei, da ist nicht genug gekommen. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt super links nach diesem Parteitag und wenn nicht sogar populistisch. Da muss man sich ja mal gucken, dass das nicht so zusammengeht. Ja, und deswegen will ich mal klarziehen hier, dass man schon sagen muss, dass wir bei diesem Parteitag doch durchaus einen Schritt auch nach links gemacht haben. Wir haben das sozialdemokratische Profil durchaus geschärft. Sie haben vorhin von der glorreichen Schröder-Zeit geredet. Mhm. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin als diese Hartz-IV-Reform waren, da bin ich eingeschult worden. Ich bin in meiner gesamten Zeit, in der ich politisch aktiv bin, auf keine Sache so oft angesprochen worden und das gerade nicht positiv wie die Hartz-IV-Reform. Und da muss man sagen, haben wir es als Partei jetzt mal geschafft, einen Strich drunter zu machen, neues Konzept vorzulegen.
Aber es war ja erfolgreich. Die SPD hatte über 40% damals.
Die so wehgetan.
Aber wo stehen Sie denn heute? Wo stehen Sie heute? Der Linksruck bringt Ihnen nichts. Wo stehen Sie heute? Dann können Sie gleich sich mit der Linkspartei zusammenschließen.
Also da muss man ja wirklich mal sagen, ich glaube nicht, dass die Zeit in den letzten zwei Jahren die glorreiche Zeit war und uns das so viel gebracht hat. Copy und Paste bei konservativen Unternehmerforderungen hat der SPD nicht viel gebracht, vor allem in den letzten 20 Jahren nicht und das wird sich jetzt auch hoffentlich nicht mehr die Zukunft
was
sein.
Was bringt es der SPD denn jetzt etwas, dass sie eben, wenn man sagt, diesen Linksruck hat, dass sie näher an die Linkspartei oder was unterscheidet sie denn jetzt noch besonders von der Linkspartei?
Auch eine ganze Menge. Das ist auch ein Punkt, den ich persönlich vermisst habe auf dem Parteitag. Wir haben uns in der Tat sehr ausführlich unterhalten und auch kritisch auseinandergesetzt mit dem, ich sag mal, dem Erbe der Schröder-Zeit, insbesondere was auch Fehlentwicklungen bei der ganzen Agenda 2010 angeht. Also Stichwort Hartz IV. Dort sind jetzt Korrekturen vorgenommen worden und ich glaube, das war für die Seele der SPD auch notwendig, diese Korrekturen jetzt wirklich über die Bühne zu bringen. Jetzt können sich alle hinter diesem Sozialpaket stellen, das ist okay. Aber Sie haben vorhin die Zukunftsfragen angesprochen. Wir unterhalten uns jeden Tag über die desolate Situation in der Welt, über die auseinanderbrechenden Staaten in allen Kontinenten. Wir haben es hier mit der Ukraine-Krise zu tun, hatten jetzt am Wochenende dazu viele, viele Schlagzeilen. Mit anderen Worten, ich habe vermisst auf dem Parteitag den großen Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, der viel zu kurz gekommen ist. Das sage ich ja gar nicht vorwurfsvoll an die Adresse der Jusos, sondern das ist ohnehin ein Problem, auch bei anderen Parteien. Ich habe vermisst den großen Bereich der inneren Sicherheit, aber auch den Bereich der Zukunftsfragen. Ich meine, es ist eine ursozialdemokratische Angelegenheit, die Frage zu diskutieren, wie gehen wir eigentlich mit so einem Phänomen wie der künstlichen Intelligenz um? Ja, andere Länder sind da viel weiter, extrem weit, ganz, ganz unterschiedliche Staaten, wie die USA oder China. Und wir haben in diesen Bereichen oftmals überhaupt keine Antworten. Auch die Industrie hängt oftmals noch hinterher. Und das sind Dinge, die wir auch zusammen klären müssen. Ich halte auch überhaupt nichts davon, an der Stelle künstliche Gräben aufzuwerfen beziehungsweise Barrikaden zu errichten zwischen Politik und Wirtschaft.
Bitte. Trauen Sie dem neuen Duo in diesem Bereich Außensicherheitspolitik und Digitalisierung? Was trauen Sie denen zu?
Also es wäre ungerecht an dieser Stelle, wo die neuen Vorsitzenden knapp mal zwei Tage im Amt sind, schon irgendwo einen Stab zu brechen oder so. Aber man muss natürlich ganz nüchtern erkennen, obwohl Frau Esken jetzt einige Jahre im Deutschen Bundestag sitzt, die ganzen internationalen Themen, insbesondere auch was Wirtschaftsthemen angeht, was die ganzen Zukunftsthemen angeht, das sind natürlich hochkomplexe Dinge, die man nicht so von gleich auf jetzt vereinnahmen kann und umsetzen kann. Also da brauchen die beiden sicher auch eine gehörige Portion Zeit, um sich in diese Dinge einzuwerfen. Aber wir haben den Sachverstand durchaus in der Gesamtpartei und insbesondere in der Fraktion. Es kommt jetzt darauf an, dass wirklich die ausgestreckte Hand erfolgt, auch von unserem neuen Vorsitzenden-Duo, an die Adresse der Fraktion. Da gibt es noch viele Verletzungen, da gibt es auch viel Enttäuschung, viel Frustration. Und da muss man einfach zusammenfinden. Ja, da muss man zusammenkommen und sehen, dass hier die Sozialdemokratie auch wieder mit einer Zunge spricht.
Ja, Frau Röse, welches Signal würden Sie sich denn wünschen von einem neuen Duo, die sagen, die wollen auch ja, Ideen für die Zukunft entwickeln? Was wäre denn für Sie da so eine Frage, von denen Sie gerne eine Antwort hätten, worauf Sie eine Antwort hätten?
Ja, einerseits würde ich mir gerne Wirtschaftspolitik wünschen, also die bessere Rahmenbedingungen für Deutschland und für den Mittelstand hier in Deutschland. Ich würde mir wirklich auch wünschen, dass man wieder sich mehr auf das Erwirtschaften konzentriert. Dieser ganze Umverteilungswahnsinn nervt die Menschen. Es wird umverteilt, der Sozialstaat wird immer weiter aufgebläht. Schon über die Hälfte des Bundeshaushalts geht in den Sozialstaat. Und ich finde, momentan werden die Prioritäten nicht richtig gesetzt. Wir haben eine marode Infrastruktur. Das Thema Digitalisierung hängt hinterher. Wir haben so viele Themen in Deutschland, wo das Geld auch gut investiert wäre. Natürlich ist Sozialstaat wichtig,
aber jetzt nicht momentan die SPD verantwortlich.
Ja, aber die SPD hat natürlich ihre Forderungen, noch weiter den Sozialstaat aufzublähen. Und das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Richtung. Weil wir müssen schauen, dass in Zukunft auch das Geld, das in den Kassen ist, im Haushalt auch erwirtschaftet wird. Wir stehen vor konjunkturschwachen Zeiten. Wir sehen es am Arbeitsmarkt schon. Arbeitsplätze werden abgebaut. Das heißt, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen für den deutschen Mittelstand, um erfolgreich auch das Geld weiterhin zu erwirtschaften.
Ist die Frage, Herr Luck, ist das die Aufgabe der SPD, Antworten für den Mittelstand zu geben? Oder auf wen sollte die SPD sich konzentrieren?
Naja, durchaus das auch. Die SPD begreift sich als Volkspartei. Damit hat sie natürlich eine Verpflichtung, milieuübergreifend Antworten zu geben. Und die Frage wäre ja auch an Frau Röser, was halten Sie denn von einem großen Investitionsprogramm, was die SPD gerade vorgeschlagen hat? Müssen Sie doch begeistert zustimmen. Das wäre doch für Sie eine wunderbare Nachfragespritze. Sie könnten mit Ihren Zementrohren darauf rechnen, dass die SPD gewaltig in die Infrastruktur investiert. Straßenbau, Schulbau, was halten Sie davon? Sie könnten doch eigentlich zu einer flammenden und begeisterten SPD-Anhängerin werden.
Also es wird ja immer hier groß geschrien nach mehr Geld, mehr Geld.
Und Sie gerade auch, Sie haben gerade Investitionen. Sie haben gerade für Investitionen plädiert.
Einnahmen, die Prioritäten müssen nur richtig gesetzt werden. Wenn natürlich der Großteil des Geldes in den Sozialstaat fließt, dann bleibt natürlich weniger Geld für Infrastruktur, Bildung etc. übrig. Das heißt, wir haben in diesem Jahr ja ca. 50 Milliarden Überschuss. Was ist denn mit dem Geld? Wir haben wirklich nicht ein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Das Geld wird nicht abgerufen und der Schrei von der SPD ist ja immer so laut, wir brauchen mehr Geld zum Investieren.
Ja, ich glaube, die SPD sagt vor allen Dingen, das Geld soll anders verteilt werden, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Frau Luther, was sagen Sie zu dem, was Frau Röse sagt, wir müssen das Geld investieren eigentlich und nicht einfach anders verteilen und wir müssen auch mehr daran denken, wer das Geld erwirtschaftet, weil tatsächlich gab es weder in der Rede von Frau Esken noch von Herrn Bojan irgendeine Botschaft an Unternehmer oder Mittelstand.
Ja, also ich glaube, das, was gerade nicht aufgemacht wurde, das ist eigentlich ein Riesengeschenk auch an die Wirtschaft. Das ist das große Investitionsprogramm von 450 Milliarden Euro. Und es geht auch noch darüber hinaus. Wir haben auch, wenn wir schon bei Zukunftsfragen sind, auch über einen Green New Deal gesprochen. Also, dass die SPD massenweise in Klimaschutz investieren will und in erneuerbare Energien. Und ich finde, wird da auch vergessen. Also, das sind absolut Zukunftsthemen. Worüber reden die Leute gerade, wenn nicht über Klimaschutz? Und das ist ein riesengroßes Thema, was jetzt ansteht. Und ich glaube auch, was jetzt hier auch gesagt wurde, es ist nun mal so, dass starke Schultern mehr tragen müssen und es ist derzeit so, dass derzeit von oben nach unten und nicht von unten nach oben und nicht von oben nach unten verteilt wird. Das ist derzeit einfach die faktische Situation und ich glaube auch nicht, dass in der Gesellschaft, was Sie vorher gesagt haben, dass die Leute keinen Bock mehr auf Umverteilung haben. Also ich finde, das geht an der gesellschaftlichen Realität vorbei, an den Menschen, die jetzt beispielsweise auf diese Grundrente, die jetzt hier schon angesprochen wurde, warten und die CDU macht da ein Spiel draus. Ich glaube, wenn man diese Leute fragt, dann werden sie dir nicht sagen, dass sie keinen Bock mehr auf Umverteilung haben.
Ja, also das geht dann aber wenn es so wäre, würden sie ja die SPD wählen.
Also das ist ja, das hat die SPD in den letzten Jahren ja auch nicht genau so. Deswegen haben wir ja auch die Veränderungen in der SPD. Es ist ja nicht so, dass in den letzten Jahren alles mega lief. Das haben wir Jesus nie behauptet.
Ja, also wenn man zum Beispiel das Beispiel Vermögensteuer sieht, wenn man als ein Beispiel, sagen wir mal, ein verheiratetes Paar hat 4,2 Millionen Vermögen und müsste dann 2.000 Euro im Jahr bezahlen. Ist das zu viel, Frau Röser?
Es geht grundsätzlich um das Thema Vermögensteuer. Wir wissen, dass über 50% der Steuereinnahmen schon von den Vermögenden geschultert wird. Das heißt, also es ist nicht so, was ich vorhin schon gesagt habe, dass kein Geld vorhanden wäre. Und diese Diskussion, die ist wirklich aus der Mottenkiste. Wie lange diskutieren wir das schon? Und der Punkt,
also ich finde nicht, dass die mehr haben, die so viel mehr haben, dass die noch etwas
die
mehr
Die zahlen
abgeben.
Ja schon mehr, aber sie zahlen ja schon mehr Steuern. Ja.
Frau Röser, haben Sie den Eindruck, dass in dieser Gesellschaft die Kluft in den letzten 30 Jahren ein Stück weit aufgegangen sein könnte? Die Schere zwischen Arm und Reich. Das ist Ihnen vielleicht aufgefallen. Oder haben Sie den Eindruck, dass hier die besser Situierten, die allerbest Situierten in den letzten 30 Jahren besondere Einkommensverluste erlitten haben?
Die Frage ist ja immer, wie betitelt man Vermögende? Das ganze Thema Vermögensteuer, das wissen Sie genauso wie ich. Wen würde es treffen? Den deutschen Mittelstand, die Betriebsvermögen, das Geld, wo in den Maschinen, Anlagen steckt. Wir haben das ja nicht alles haufenweise auf den Konten liegen.
Das ist immer rührend. Wissen Sie, Sie bringen ein Argument, das man klären muss, rechtlich klären muss. Aber die Tatsache alleine das, wenn Sie die Einkommensstrukturen der letzten Jahre angucken. Wir haben in den untersegmentierten Verdienerstrukturen keinerlei Nettolohnzuwächse seit 1990. Das ist die Konsequenz der letzten 30 Jahre. So. Und darüber müssen wir reden. Wir haben einen Mindest. Ich will einen zweiten. Nein, bleiben Sie doch mal ganz kurz, Frau Blättner. Wir haben einen, weil das Thema Mindestlohn viel spannender noch ist. Wir haben einen Mindestlohnbereich, der mittlerweile von allen Beteiligten, selbst der Fuß, der in der Mindestlohnkommission sitzt, eingestandenermaßen viel zu gering ist. Übrigens auch, um langfristig überhaupt nur die Renten zu sichern. Und deswegen wird es natürlich jetzt mittelfristig eine Evaluation geben, die dazu führen wird, dass selbst von allen wirtschaftsnahen, Herr IFO-Institut ist Ihnen durchaus ein sehr nahestehendes Institut, eine Bereitschaft ist, zu sagen, wir müssen einfach sowohl um die Absicherung dieser Menschen zu gewährleisten, wie auch überhaupt um Ausgaben zu generieren, um überhaupt wieder so etwas wie einen Umlauf des Geldes zu bewerkstelligen, müssen wir die Löhne erhöhen. Und das hat selbst mit Wirtschaftspolitik eine Menge zu tun. Und wenn Sie die These aufstellen, dass hier alles, auch was die Gerechtigkeitsfrage im Lot ist, dann glaube ich, gehen Sie an den Realitäten der Gesellschaft gewaltig vorbei.
Wir sollten eher schauen, dass vom Brutto mehr Netto übrig bleibt. Da liegt natürlich jedes Problem.
Ja, das ist doch...
Herr Robbe, inwieweit ist die SPD da oder sollte sie ihr Profil schärfen oder hat das vielleicht auch getan an diesem Parteitag, sich um die Menschen zu kümmern, die eben weniger haben, der ein großer Niedriglohnsektor, der entstanden ist, auch seit der Agenda 2010. Und Sie sagen, da ist die SPD, das ist die klassische Rolle, die sie vielleicht irgendwie zu wenig hatte in letzter Zeit und die sie wieder stärker nehmen muss.
Ja, ich meine, das hat die Debatte auf unserem Parteitag deutlich gemacht, dass es hier schon übereinstimmende Forderungen gibt zum Beispiel zwischen dem Deutschen Gewerkschaftsbund und den Sozialpolitikern der SPD, was diese elementaren Themen angeht, wie auch die Anhebung des Mindestlohnes, was ja in anderen Ländern im Übrigen hervorragend funktioniert und diese Volkswirtschaften sind auch nicht deswegen zusammengebrochen, ganz im Gegenteil. Sie haben unterm Strich langfristig betrachtet hinzugewonnen. Nein, wir haben natürlich ein Problem in der Vermögensverteilung bei uns im Lande. Und ich bin auch überzeugt davon, das können wir auch in allen möglichen wissenschaftlichen Umfragen rauslesen, dass das auch durchaus in der Gesellschaft zur Kenntnis genommen wird und auch als Unzufriedenheit empfunden wird. Da gibt es richtig Nachholbedarf. Und diejenigen, insbesondere in der Spitze unserer Wirtschaft, auch diejenigen, die im DIHT und sonst wo Verantwortung tragen, die geben das ja durchaus zu. Die sagen auch, wir sind durchaus bereit, an der Stelle vielleicht auch mehr zu zahlen und mehr uns einzubringen, wenn das Geld vernünftig verwandt wird und wenn es in die richtige Richtung geht, wenn es in Zukunftsinvestitionen geht und wenn es dazu dient, diese Wirtschaft insgesamt voranzubringen. Aber wir leiden natürlich auch, und da haben Sie vollkommen recht, Sie haben es vorhin so ein wenig angedeutet, unter einem Wust an Auflagen, an Bürokratie, an anderen Dingen, die uns davon abhalten, in weiten Teilen auch das Richtige zu tun. Da muss man auch ganz selbstkritisch schauen, wo kann man auch schnell dafür sorgen. Ich denke, ein Thema sind regenerative Energien. Diese furchtbare Debatte über die Leitung. Also ich bin Norddeutscher. Ich habe mich mit Windenergie schon vor 30, 40 40 Jahren auseinandergesetzt, aber wir haben es bis heute nicht fertiggebracht, diesen Strom nach Bayern zu transportieren. So, das hat etliche Gründe und das muss in einer konzertierten Aktion angepackt werden. Das muss endlich vom Tisch gebracht werden und dieses ständige darüber reden und nichts zustande bringen, führt natürlich auch zu Unzufriedenheit und treibt im Grunde der AfD die Wähler in die Hände. Ja. Und da verspreche ich mir, wie gesagt, in Zukunft konzertierte Aktionen und das bedarf eben auch der Gesprächsbereitschaft von beiden Seiten, also sowohl von der Industrieseite oder Wirtschaftsseite wie von der politischen Seite.
Also mehr Vernunft, mehr da zusammenbringen, höre ich daraus. Frau Luther, was würden Sie denn jetzt sagen, was wäre jetzt das Wichtigste, der nächste Schritt, der erste Schritt, der jetzt von diesem Duo jetzt ausgehen müsste? Ein Koalitionsausschuss ist noch nicht vereinbar, ist noch nicht ganz klar, wann man sich da kennenlernen soll, weil das sind ja auch alles neue Menschen, die sich da begegnen. Was wäre für Sie denn das Wichtigste, was Sie durchsetzen müssten?
Das sind die Punkte, die wir im Leitantrag verhandelt haben. Und ich finde, das ist total wichtig. Das Erste, was jetzt passieren muss, ist, dass sich die Spitzen treffen und dass man auch, dass am Ende es ein Ergebnis gibt. Und wir haben das auch ganz klar in diesem Leitantrag festgeschrieben, dass am Ende der Parteivorstand darüber befindet, ob die Ergebnisse dieser Gespräche dazu führen, dass wir diese Koalition weiterbringen. Was mir persönlich super wichtig sind alle Themen zum Thema Klimaschutz, weil ich wirklich finde, dass wir da jetzt eine riesengroße Verantwortung haben, da mal voranzukommen. Kaum jemand hat verstanden, wieso da am Ende nicht der große Wurf gekommen ist.
Und da will die SPD ja auch eine Erhöhung des CO2-Preises. Ist auch die Frage, wen man denn damit dann letztendlich wieder belastet.
Zum Beispiel mit Sozialausgleich. Das ist ja, das sagen wir auch ganz klar, dass wir nicht, dass es am Ende auch darauf ankommt, wer zahlt eigentlich die Zeche, wenn es um Klimaschutz geht. Ich finde aber auch die anderen Themen, Mindestlohn und vor allem auch das Investitionsprogramm. Ich meine, das sind
aber
ja
die werden ja nicht alles Themen, sofort kriegen. Also wo sagen Sie, was wäre jetzt ganz wichtig, womit Sie da einsteigen würden, muss ich sagen, man sagt, da hat man jetzt einen Erfolg.
Also ich finde die ganzen Themenbereiche zum Thema Klimaschutz und sehr, sehr wichtig. Finde aber auch das Investitionsprogramm super wichtig, weil das gerade etwas ist, womit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken auch gewählt worden sind. Das war eine riesengroße Message in diesem ganzen Prozess und da muss natürlich jetzt auch was kommen. Also da habe ich schon.
Und da muss man den Finanzminister an der Seite haben und dann ist das die Frage, ob der da mitmacht, weil er.
Das ist die Frage, aber man kann ja zwei Themen abhaken. Man kann sagen, das Klimapaket beispielsweise ist im Bundesrat. Das wird mit Druck der Grünen gemeinsam mit der SPD verändert werden. Das ist schon das erste Thema, was die SPD auf eine ziemlich elegante Weise zu ihren Gunsten verändern kann. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema, Mindestlohn, haben wir bereits festgestellt, wird in die Evaluation gehen, perspektivisch, aber nur mit Blick auf das weitere Jahr 2020, wird man das im Hause Heil evaluieren. Das ist das zweite Thema, was die SPD auf diese Weise, sie hat es nämlich so angelegt, quasi auf diese Weise klärt, aber damit noch nicht sofort eine Veränderung hat. Das ist perspektivisch angelegt. Bei der Investitionsprogrammfrage ist es viel gravierender, weil da in der Tat natürlich der harte Einwand der CDU kommt. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Wir müssen auch über die Frage der CDU reden. Wir müssen über die Frage reden, was ist der Koalitionspartner eigentlich bereit mitzumachen? Was ist die Strategie der CDU? Ist vielleicht Frau Annegret Kramp-Karrenbauer momentan geneigt, ganz harte Kante zu zeigen, weil sie sagt, wenn ich überhaupt jemals eine Chance habe, noch Kanzlerkandidatin in Neuwahlen zu werden, dann vielleicht jetzt. Jetzt habe ich noch einmal Friedrich Merz in den Senkel gestellt. Vielleicht wird er mein Superminister im Schattenkabinett, aber jetzt kann ich in die Wahl gehen. Das ist das eigentliche Problem. Die SPD ist ein Stück weit in der Hand der CDU. Das muss man sich bewusst machen und das ist der ganze Grund für den Kleinmut von Kevin Kühnert und vielen anderen, den ich richtig finde. Um es deutlich zu sagen, ich kritisiere das gar nicht, man muss es bloß befinden und klar feststellen, weil die SPD ganz genau weiß, die CDU hat alle Möglichkeiten zu sagen, diese irrsinnigen Forderungen, so werden sie es aufblasen. Ich halte es gar nicht für irrsinnige Forderungen. Die sind alle mit uns nicht zu machen. Ihr riskiert damit die Koalition. Damit geht der Ball nämlich zurück zur SPD. Dann werden sich Eskens, Walter-Borjans rechtfertigen müssen. Das zweite Problem ist die Glaubwürdigkeitsfrage, die damit auftaucht, weil sie dann nämlich genau dastehen und sich fragen werden lassen müssen, was haben wir durchgebracht? Und das ist die Frage. Also das heißt, ein Stück weit ist die CDU am Drücker. Und es hängt vom Goodwill der Union ab, wie hart sie auf sie zugeht. Ich glaube, dass sie ziemlich bereit ist, weil auch die CDU eigentlich inständig dieses Jahr braucht. Ich glaube, weite Teile der CDU, wenn man die Herren sieht, Herr Brinkhaus und andere, wollen eigentlich sehr gerne dieses Jahr noch gemeinsam machen als Übergangsjahr, um dann im Winter mit ihrem Spitzenkandidaten in die Wahl zu gehen.
Geiselhaft der CDU, was diese Koalition angeht. Ich glaube, da können wir auch noch irgendwie eigene Entscheidungen treffen. Das traue ich meinen neuen Parteivorsitzenden.
Ja, aber trotzdem müssen wir irgendwie ein gemeinsames Ergebnis finden, Frau Röse. Was erwarten Sie denn von der CDU? Wie soll die sich denn ausstellen? Soll die jetzt sehr hart bleiben gegenüber der SPD? Soll sie was anderes fordern, so nach dem Motto, gibst du mir, gebe ich dir?
Also wie gesagt, ich denke, die CDU ist beim Koalitionsvertrag der SPD schon sehr entgegengekommen. Von daher finde ich, sollte sie bei ihren Positionen bleiben. Es gibt einen Koalitionsvertrag, der auch so eingehalten werden sollte. Natürlich kann man immer in Gespräche gehen, aber ich finde schon, dass man sich auch an den Koalitionsvertrag halten sollte.
Aber der Koalitionsvertrag hat ja diese Klausel, dass man nochmal gucken
man kann
auf Projekte
gehen,
und man könnte auch sagen, aber, das Projekt, das wäre vielleicht auch eine Chance für
genau,
die CDU.
Aber nur weil die SPD sich praktisch jetzt neue Themen auf die Fahne geschrieben haben, die wie gesagt nach links gehen, muss es nicht sein, dass die CDU sich darauf jetzt einlässt. Also ich finde schon, und das fehlt mir oft auch in der Politik, man muss standhaft bleiben, auch bei seinen Positionen. Natürlich sind Austausch und Gespräch unglaublich wichtig, aber man sollte auch wirklich zu seinen Aussagen und Worten stehen. Und das erwarte ich jetzt auch von der CDU.
Mhm, also keine Bewegung.
Naja, die CDU hat natürlich auch, genauso wie die Sozialdemokraten, weil sie eben auch noch Volkspartei ist, verschiedene Flügel. Und Herr Laumann, der die Arbeitnehmer dort vertritt, der hat schon deutlich signalisiert, dass mit Blick auf Mindestlohn durchaus Gesprächsbereitschaft vorhanden ist. Und auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat entsprechende Äußerungen gemacht. Also ich glaube, hier wird es durchaus möglich sein, dass man zu einer vernünftigen erstmal Debattenkultur kommt und dass man die Themen auch vom Tisch bekommt, wenn man es wirklich will. Und ich glaube auch nicht, dass im Augenblick die Union, Sie haben das vorhin Herr Dr. Lucke angesprochen, dass die Union im Augenblick irgendein Interesse daran hat, Neuwahlen zu kriegen. Denn beide großen Parteien, die SPD noch mehr als die CDU zugegebenermaßen, aber beide Parteien würden, wenn morgen oder am nächsten Sonntag Wahlen werden, ihr blaues Wunder erleben. Mhm. Und deswegen, in der Tat. Und deswegen wird es nach meiner Auffassung hier auch zu einer Einigung kommen. Wenn man es wirklich will, dann schafft man das auch.
Aber ist das trotzdem nochmal die Frage, wenn die SPD sich jetzt einigt auf irgendein Projekt mit der CDU, wird die SPD es damit schaffen, aus diesem Umfragetief herauszukommen? Also jetzt bei 14%. Also ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, das schafft man damit? Oder muss man dann nicht wirklich auch mal irgendwo dann liefern, wenn man sagt, also wenn das dann nicht funktioniert?
Ich glaube, was halt vor allem die Aufgabe der Partei ist, ist, dass man jetzt, dass die Wählerinnen und Wähler sehen, dass man jetzt einmal, dass es einen Kurswechsel gab, aber auch, dass man jetzt standhaft bleibt. Und das ist halt jetzt auch genau die Frage bei den Gesprächen, die jetzt wieder anstehen. Und ich traue einfach dieser neuen Parteispitze zu, dass sie glaubwürdig ist und dass sie da auch standhaft bleibt, weil ich glaube, dass sich das langfristig, hier reden immer alle so, oh Gott, nein, Wahlen jetzt hier alles. Ich glaube, dass sich sowas langfristig viel mehr auszahlt, als wenn man wie in den letzten Jahren so ein bisschen bei jedem demoskopischen Lüftchen nach oben oder nach unten sofort bei der Position rumgesprungen ist. Ich glaube, genau das schadet nämlich langfristig. Und deswegen ist das, was jetzt von der neuen Spitze auch ausgehen muss, das ist eine Standhaftigkeit, das ist eine Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit beginnt damit, dass man jetzt sagt, man will nicht alles über Bord werfen, aber es geht hier um ganz klare Punkte, die sich auch messen lassen.
Aber wie kann das funktionieren, wenn also die Mitglieder der SPD, die in der Regierung sind, wurden eigentlich alle abgestraft? Herr Maas hat ein schlechtes Ergebnis gekriegt, Herr Heil hat ein schlechtes Ergebnis gekriegt, Herr Scholz ist sowieso erstmal gar nicht gewählt worden als Parteichef. Wie kann das funktionieren, dass eine Parteispitze da jetzt kommt, etwas verspricht, einen Linksruck, eine Veränderung, eine Profilschärfung und dann sind da ganz andere in der Regierung und die sollen es dann doch miteinander so lösen, dass die SPD wieder auf 20% kommt?
Naja, ich glaube in der Tat, dass eines funktionieren kann, wenn die SPD Zeit bekommt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wären Neuwahlen absolutes desaströses Ereignis. Deswegen werden wir es schon an den Worten messen können, die Sie auch heute sprechen. Da werden wir die Standhaftigkeit schon überprüfen können. Wenn es hart auf hart kommt für Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und die CDU sagt jetzt bei ganz vielen Punkten, dann wird es ganz, ganz knüppelhart. Dann wird man sagen müssen, nein, dann müssen wir in Neuwahlen gehen. Und da ist momentan nichts. Die eigentliche Kalkulation der SPD ist doch die. Wir haben einen Schnitt gemacht. Das kann man der SPD auch konzidieren. Es sind wirklich neue Veränderungen, Positionen eingenommen. Diese Positionen brauchen jetzt aber Zeit. Sie brauchen die Zeit, damit die SPD sich inhaltlich hat sie sich neu aufgestellt, dass sie sich auch personell neu aufstellen kann. Dass das, was jetzt gerade als ganz schwieriger Kompromiss, als Harmoniesuche auf diesem Parteitag, das hat man in dieser Weise ja nie erlebt, dass nachträglich auch quasi kein Blatt Papier zwischen Hubertus Heil und Kevin Kühnert passte, obwohl sie davor noch als Spitzen, als Kandidaten gegeneinander eintreten sollen. Ja. Dieser Versuch, das ist ganz wichtig, diese Mischung zwischen den gestandenen Regierungspolitikern und denen, die die neue SPD verkörpern. Das hinzukriegen ist die große Aufgabe und dafür braucht die SPD dieses Jahr. Deswegen ist jeder bemüht, nicht es zum Knall kommen zu lassen. Und ein letztes Ereignis ist noch entscheidend. Das Zeitfenster ist sehr, sehr klein. Die SPD hat nämlich nur ein einziges großes Ereignis im nächsten Jahr 2020, was als Wahl ziemlich gravierend für die SPD zu Buche schlagen kann. Das ist die Wahl in Hamburg Ende Februar. Und wenn es dort mit einem Glanzergebnis, das vormals Olaf Scholz gemacht hat, knapp die absolute Mehrheit, das sowieso erheblich reduziert sein wird. Wenn es dann richtig in den Keller geht, weil die SPD davor die Koalition aufgekündigt hat, dann wäre das gewissermaßen genau den Schuss vor den Bug, den die SPD in der Neukonstellation gar nicht bräuchte. Das heißt, es muss sehr schnell gehen, dass man sich einigt, denn die Hängepartie kann auch nicht endlos weitergehen.
Die Frage ist, wer hat jetzt eigentlich die größte Macht in dieser SPD? Frau Röser, wäre für Sie eine SPD, wo Kevin Kühnert den Ton angibt, wählbar oder gar nicht wählbar, im Gegensatz zu, wenn Olaf Scholz den Ton angeben würde?
Also ich muss ja persönlich sagen, das hatte ich vorher schon erwähnt, für mich sind die Themen, die auch Kevin Kühnert vertritt, linkspopulistisch. Also das sind Enteignungsdebatten, Kollektivierung, Mietendeckel etc. Das ist wirklich für mich rückwärtsgewandte Politik. Und wir haben auch gesehen in der Vergangenheit, DDR, Venezuela etc., dass dieser Sozialismus nicht funktioniert. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man sich wieder darauf fokussiert, Wirtschaft wirklich zu stärken und gemeinsam Arbeitnehmer, Arbeitgeber mit Gewerkschaften zusammen unser Land voranbringen.
Und Olaf Scholz, nicht jemand, der sagt, hier schwarze Null, Schuldenbremse, das wäre dann aber jemand, wo Sie sagen, ja, der...
Ich bin natürlich dafür, dass die schwarze Null bleibt und auch die Schuldenbremse, weil es, wie gesagt vorhin schon, wir haben das Geld da im Haushalt, das einfach nur anders investiert werden müsste.
Also bei aller Liebe, wenn ich das sagen darf, ganz offen, unsere Bundesrepublik, die ja nach wie vor zu den stärksten und wichtigsten Industrieländern nicht nur in Europa, sondern weltweit gehört, jetzt mit Venezuela oder der DDR zu vergleichen.
Ja, wir wollen da nicht hin.
Nein, Entschuldigung, Sie haben direkt diese Verbindung hergestellt und haben das begründet mit Mietendeckel. Stichwort wie Mietendeckel und vorhin kam noch das Stichwort Tempo 130.
Kollektivierung.
Das ist doch, Entschuldigung, das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen und das spiegelt auch die Wirklichkeit nicht ab. Also da vermisse ich von, man nehmt es nicht persönlich, aber dann auch oftmals von Seiten der Wirtschaft mal innovative Vorschläge, die dann auch in eine neue Richtung geht. Also an der Stelle nur zu sagen, was man nicht will und was man alles abblocken möchte und so weiter, ist natürlich nicht nach vorne gerichtete
aber
Politik.
Die innovativen Vorschläge könnten ja nun genauso gut von der SPD kommen.
Selbstverständlich. Und das vermisse ich auch, das sage ich auch durchaus selbstkritisch. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auch in der Vergangenheit da nie ein Blatt vor den Mund genommen habe. Ich fand es auch nicht fair, um das deutlich zu sagen, dass hier die Regierungspolitiker abgestraft wurden. Insbesondere Leute wie Maas und so weiter, die dann nicht gleich im ersten Wahlgang die Mehrheit bekamen. Das mag auch andere Gründe haben, hängt auch mit Landesverbänden zusammen. Aber ich fand das nicht fair. Aus dem ganz schlichten Grunde, wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, wenn man sich dann vor Augen führt, was alles umgesetzt wurde in diesen zwei Jahren, in der wir jetzt uns mit der Union in der Koalition befinden, dann kann man auch aus SPD sich nur eine ganz positive Bilanz ziehen. Also war diese Abstrafung, die da stattgefunden hat und die von einigen Leuten dann auch noch bejubelt wurde, die war völlig überflüssig und hat nur dazu geführt, dass jetzt viele enttäuschte Leute da sind.
Die ja, dann, oder welche, die Sie jetzt ganz begeistert sind nach dem Parteitag.
Ja, aber die werden auch ganz schnell wieder von den Bäumen runterkommen, wenn sie mit der Realität konfrontiert werden. Insbesondere was diese Themen angeht, die vorhin genannt wurden. Also ich rate sehr zu einer Versachlichung der Debatte und noch einmal die ausgestreckte Hand. Das erwarte ich von unseren beiden neuen Vorsitzenden, von Frau Eskens und Frau Borjans, dass die auch mit ihren Kritikern jetzt sich zusammensetzen und schauen, dass diese Partei wirklich zusammengehalten wird.
Was erwarten Sie konkret von Kevin Kühnert? Weil er hat Sie mit Abstand den größten Applaus bekommen auf diesem Parteitag, war wirklich umjubelt, ist jetzt der Mann, den alle irgendwie sprechen möchten, mit dem Sie, da hat man das Gefühl, er ist das ja, vielleicht jetzige oder auf jeden Fall das zukünftige Kraftzentrum dieser Partei.
Ja, also erstmal möchte ich vielleicht auch sagen, weil wir jetzt bei Kevin Kühnert sind, Kevin Kühnert in demselben Atemzug wie DDR oder Venezuela zu nennen, Sie haben vorher Populismus benannt, das bedeutet Vereinfachung. Also wenn das keine Vereinfachung oder Populismus ist, dann weiß ich auch nicht. Aber zu Kevin an sich, ich glaube, dass Kevin hat sehr viel Applaus gekriegt dieses Wochenende. Er ist ein großer Hoffnungsträger. Ich glaube, dass sich viele davon jetzt auch erhoffen, dass er genau diesen standhaften und glaubwürdigen Aufbruch dieser Partei auch widerspiegelt an der Seite unserer neuen Vorsitzenden. Ich traue ihm da persönlich sehr viel zu und ich glaube auch, dass er jemand ist, der diese Vision auch hat. Und ich erwarte da natürlich viel und hoffe, dass das unsere Partei mit den Vorsitzenden zusammen voranbringt.
Ja, Vanuko, ist Kevin Kühnert der mächtigste Mann der Partei im Moment?
Die Frage ist, ob seine, ich sage es mal zugespitzt, Macht nicht immer daraus resultierte, dass er das Gegengewicht gegen all die anderen sein konnte. Und ich glaube, dass Kevin Kühnert genau erkannt hat, dass Kevin allein zu Hause, in dem Augenblick, wenn er den ganzen Laden führen muss, weit, weit weniger machtvoll ist, wie wenn er noch einige andere starke Kandidaten an seiner Seite hat. Das, was ihn stark gemacht hat, war die ganze Zeit die Antipolitik gegen das Establishment. Wenn das Establishment weggebrochen wäre, er hätte alleine in Neuwahlen den Kopf hinhalten müssen, dann wäre die SPD eine vielleicht 10%-Partei geworden, aber nicht wesentlich mehr. Und das ist doch das Dilemma. Mit den Positionen der Jusos, übrigens auch ein hochspannendes Phänomen, wie weit bleibt Kevin Juso-Vorsitzender? Was ist seine neue Rolle? Das wird noch gewaltige, spannende Fragen geben. Er ist so lange so stark, solange er Korrektive an der Seite hat, ist der Rest weg, rauscht die Kevin-Kühnert-Partei unweigerlich auf vielleicht 10%. Ja, und das ist nicht mehr das, womit die SPD-Volkspartei wäre.
Okay, ganz kurz zum Schluss, Herr Robonesa, sind Sie 50 Jahre in der Partei. Sie wollen das Jubiläum noch feiern oder denken Sie manchmal über Austritt nach?
Also ich will nicht nur das Jubiläum feiern, sondern hoffe, dass ich auch danach noch viele aktive Jahre in meiner alten, großen Tante SPD haben kann.
Okay, dann vielen Dank für die Diskussion. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht weiter bei Phoenix. Der Tag, Michael Kolz moderiert. Unter anderem zeigt er Ihnen den neuen Entwurf der Finanztransaktionssteuer vom Finanzminister Olaf Scholz. Und morgen diskutieren wir über den Klimawandel, Kampf gegen den Klimawandel. Wie hoch ist der Preis? Ich hoffe, Sie sind dabei. Bis dann. Tschüss.